höherem Grunde alle Zeit. Halleluja. Dann nach getaner Arbeit, nach dem Kampf, nach der Trübsal, nach der Anfechtung, dann kommt die Belohnung. Nach dir verlangt, oh Gott, mein Herz, dich zu schauen, dich zu sehen, wie du bist. Es gibt ein altes Lied, das wir ab und zu mal singen. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe ein. Und dann heißt es, und dann werde ich Jesus schauen. Und hier, mir wird der Himmel aufgetan. Ich werde bei Jesus sein und bei Jesus bleiben und mit Jesus leben und mit Jesus wandeln. Also es wird eine gute Zeit sein. Halleluja. Nach der Arbeit kommt der Zahltag. Da, wir sind nicht Beamte. Beamte kriegen, doch bevor sie anfangen zu arbeiten, kriegen sie ihr Geld und dann können sie arbeiten. Wir als normale Bürger, wir müssen zuerst mal arbeiten, zuerst mal was leisten, zuerst mal was zustande bringen und dann kriegt man das Geld, den Zahltag. Nach der Arbeit kommt der Zahltag. Das ist mein Thema. Am Freitag werde ich über Lot sprechen. Dann am Samstag, die Bibel hat recht, die Bibel hat schon immer recht gehabt, auch wenn wir gezweifelt haben, auch wenn wir viele Fragen hatten und vieles nicht verstehen oder vielleicht uns vieles komisch klingt. Gott weiß, warum er so vieles anders und unterschiedlich gesagt hat, denn jeder Schreiber betrachtet eine Sache von der anderen Seite. Ich sehe mal so, ich sage hier, ich sehe die Uhr, du sagst, ich sehe keine Uhr, ich sehe einen Stern. Verstehst du, weil wir in verschiedene Richtungen gucken und wir haben in der Bibel manchmal Probleme. Da sind mal ein Engel, da sind zwei Engel und da ist gar kein Engel und dergleichen. Aber jeder Mensch hat irgendwie anders erlebt und er berichtet so, wie es berichtet hat. Also die Bibel hat recht, weil es mindestens von vier Seiten berichtet. Am Sonntag werden wir über unsere Hoffnungen und Erwartungen sprechen. Wir erwarten Jesus. Und was erwarte ich von Jesus? Was haben die Menschen überhaupt von Jesus erwartet? Was wollten sie von ihm eigentlich? Und was wollte Jesus überhaupt? Und warum musste Jesus kommen? Hier werden wir uns Gedanken machen. Also ganz herzlich eingeladen. Und Weihnachten kannst du im Internet nachgucken oder auf dem Zettel hier. Erster Weihnachtstag, wir werden um 11 Uhr Gottesdienst haben und Heiligabend um 16 Uhr. Und dann Silvester werden wir nur von 19 Uhr bis etwa 10 Uhr, halb 10 Uhr Gottesdienst haben. Und dann Neujahr. Sonntag, den 1. Januar, die Feiertage liegen hier ein bisschen ungeschickt, nicht arbeitnehmerfreundlich, aber wir nutzen die Zeit trotzdem. 1. Januar um 11 Uhr werden wir den Gottesdienst hier haben und dann im Glauben vorwärts starten und weitergehen. Nach der Arbeit kommt der Zahltag. Also freu dich. Und ich möchte dich zurückholen, vielleicht auf die Realität. Viele Christen sind Phantasten. Die denken, wenn ich gläubig werde, lebe ich in Schlaraffenland. Das stimmt nicht. Und so weiter. Die bringen so vieles durcheinander. Wir sind nicht im Schlaraffenland. Zuerst wird gesät und dann wird gewartet und dann wird gehegt und dann wird gepflegt und dann geht die Saat auf und irgendwann mit der Zeit ernten wir. Je nachdem, was wir ernten wollen. Wenn du Tomaten ernten möchtest, dann reicht es ein halbes Jahr. Aber wenn du Nüsse ernten möchtest, dann musst du 10 Jahre warten, bis der Baum steht und die Frucht trägt. So, erst der Kampf und dann der Sieg. Erst die Trübsal und dann die Freude. Die meisten möchten jetzt schon Freude haben und die Trübsal ganz vergessen, aber ohne Leid keine Herrlichkeit. Kreuz und Krone gehören zusammen. Das gehört zusammen, ist unzertrennlich. Zuerst die Trübsal und dann die Belohnung und dann die Entschädigung, dann die Wiedergutmachung, dann die Wiederherstellung. So viele Christen fantasieren, glauben an Jesus Christus und er beginnt wieder, dich wiederherzustellen. Ich sage dir, warte ab, wenn du gestorben bist, da beginnt deine Wiederherstellung. Da beginnt die Reparatur, dieses Wiedergutmachen Gottes an deinem Leben. Hier ist im Gegenteil, je länger du lebst, desto schlimmer wird es mit dir, desto bunter wird es mit dir und schwieriger. Erst wenn der Herr zufriedengestellt ist, so haben wir in der Bibel eine Geschichte, die ist nicht sozial, nicht gerecht. In dieser Geschichte haben wir, da kommt der Bauer, der Knecht vom Feld nach Hause, hat geschuftet, geschwitzt und so weiter. Und dann sagt er, du Knecht, jetzt gehen wir in die Küche, servieren wir das Essen. Und nachdem der Herr satt geworden ist, sie gesättigt hat, zufriedengestellt wurde, dann sagt er, jetzt Knecht, was noch übrig bleibt, da kannst du davon essen. Dann wirst du auch entschädigt, erst nachdem der Herr zufriedengestellt ist. Zuerst müssen wir arbeiten, zuerst musst du leben, zuerst musst du was investieren, wenn du etwas haben möchtest. Und erst nach dem Leben, bitte halt dich fest, das mag dich schockieren, aber das ist Realität, erst nach dem Leben beginnt das Leben, das wahre Leben. Wenn du nicht mehr lebst, beginnt das Leben. Wenn dieses irdische Leben abgelebt, durchgelebt, ausgelebt, umgelebt ist und wie auch immer du das nehmen möchtest. In meiner Bibel heißt es im Psalm 126, die in Zeiten der Not sehen, die werden mit Freuden ernten. Die in Zeiten der Not sehen, die einfach ihr Brot übers Wasser fahren lassen und einfach arbeiten und so weiter. Die werden gesegnet am Schluss, nachdem das alles vorbei ist, dann wirst du es hundertfältig und nicht nur hundertfältig, sogar tausendfältig ernten. So steht es in der Bibel. Wir sind immer noch unterwegs und solange du unterwegs bist, bist du noch nicht am Ziel. Du hast das Ziel vor Augen. Du weißt, ich gehe auf Jesus zu, auf die Herrlichkeit zu. Wir sind hier noch in der Schule. Wir sind noch keine Meister. Wir sind noch nicht vollkommen. Wir können nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, Halleluja, jetzt ist so wunderbar, der Herr macht das alles für uns. Nein, ich muss hier immer noch was tun, was weitermachen und selbst wenn ich ausgelernt habe und ausgebildet bin, dann beginnt meine Bildung erst richtig. Dann muss ich mich spezialisieren, dann muss ich ja weiter lernen, ja, dann muss ich weiter dienen und das gebrauchen und meine Fähigkeiten verfeinern. Wir sind noch auf der Wanderschaft, wir sind noch nicht vollendet, vollkommen. Bei uns ist noch nicht alles erfüllt. Ich muss ehrlich sagen, weißt du, du glaubst an Jesus Christus und denkst, jetzt hast du alles. Nein, das ist erst der Anfang. Da bist du erst bei A angekommen. Und bis du zu Z kommst, das ganze Alphabet durch, braucht es eine ganze Weile. Unsere Erwartungen sind nur Verheißungen, sind unsere Ideale, sind unsere Ziele. Die kannst du nicht verwirklichen. Ich musste mal einmal eine DDR-Größe beerdigen, unten in Ost-Berlin. Und ich durfte als Pastor sagen, was ich wollte. Ich musste nur eines sagen. Und er konnte als Kommunist, als Mitbegründer der DDR, er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Zuerst habe ich gedacht, Mensch, ist das wirklich wahr? Und ich musste feststellen, kein Mensch auf diesem Planeten Erde, auch der Christ nicht, auch der Moses nicht und der Paulus nicht und der Petrus nicht, sie konnten ihre Ideale nicht verwirklichen. In aller Liebe. Auch Jesus nicht. Jesus starb am Kreuz. Aber nach der Auferstehung begann das Abenteuer. Nachdem er da war, als der Lebendige, der Mächtige. Und dann konnte er sagen, siehe, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Aber vorher, da wurde er geohrfeigt, angespuckt, Dornenkrone wurde aufgesetzt, wurde verhöhnt und verachtet. So, er konnte seine Ideale, seine Ziele, seine Verheißungen, Versprechungen nicht erfüllen. Und bei uns auch. Wir sind auch noch nicht am Ziel. Unsere Saat ist noch nicht so richtig aufgegangen. Wir sehen zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen. Wir arbeiten, wir geben und wir haben manchmal kein Feedback. Kein Feedback. Und wir ernten manchmal Undank. Aber meine Bibel sagt, eure Belohnung wird groß sein. Alles, was wir hier aufgeben und dergleichen, das wird uns irgendwie entschädigt, wieder gut gemacht werden. Wir müssen einfach weitermachen. Und genau das ist uns, was die Bibel lehrt, diese biblische Philosophie ist einfach weitermachen, zur Zeit und zur Unzeit gelegen und ungelegen, ob wir Ergebnisse sehen oder keine Ergebnisse sehen, ob wir Fortschritte machen oder keine Fortschritte machen, weitermachen. Ob was passiert oder nicht, ob es besser wird oder nicht, wir müssen alles dran setzen, dass wir einfach drauf zu arbeiten und weitermachen, selbst wenn die Sache sich sogar verschlimmert, weitermachen. Und ich habe eines gelernt, weißt du, je mehr du arbeitest und je mehr du dich bemühst, je mehr du dich einsetzt, desto schlimmer wird es oft. Du arbeitest an deiner Gesundheit, du lässt dich untersuchen, an irgendeiner Krankheit denkst, das ist vielleicht Schnupfen, aber das ist kein Schnupfen, das ist noch viel tiefer. Am Schluss hast du es in die Beine, dann hast du in der Arme was, dann hast du in der Lunge was, dann hast du, und es fing immer irgendwo ganz klein an. Und je mehr du suchst, desto mehr findest du. So, selbst wenn, wir müssen weitermachen, selbst wenn wir Rückschläge haben und Rückschläge gibt, für uns als Kinder Gottes gibt es kein Zurück. Vorwärts, das ist unsere Richtung, das ist unser Ziel. Es gibt kein Zurück. Wir müssen Zion, den Thron Gottes erreichen, die Herrlichkeit Gottes erreichen. Wir müssen vorwärts gehen, vorwärts machen, sonst sind wir verloren, sonst haben wir umsonst gelebt. Wenn wir kurz vor dem Ziel aufgeben, genau das ist, was der Teufel möchte, dass wir kurz vor dem Ziel aufgeben, das schaffst du sowieso nicht. Das bringt nichts. Das ist alles vergeblich, das ist alles umsonst. Unser Traum muss wahr werden. Sondern sind wir nur Träumer. Und wir müssen zur Wirklichkeit gelangen, die Wirklichkeit erreichen. Sonst verfehlen wir die Sache. So, das ist unser Ziel, das ist unsere Arbeit. Wir müssen einfach weitermachen, 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 bis wir am Ziel sind, bis wir daheim sind. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Missionar aus England. Irgendwo, er kam vom Missionsfeld er ist krank geworden, wurde heimgeschickt, dass er zu Hause genießt und dergleichen und kommt nach Hause, dann sitzt er in einem Dampfer und der Dampfer fährt in den Hafen rein und dann sieht er roten Teppich und dann sieht er die Kapelle, Musikkapelle und dann denkt er, das ist für mich, ich werde erwartet. Von wegen, das Schiff ist weiter, also ist bis zu diesem roten Teppich und da kommt ein anderer Herr raus, verstehst du, ein Geschäftsmann, der behängt es mit was weiß ich, Ringe und glänzt und Lakaien hinter ihm herlaufen, der kommt aus dem Schiff. Und dann, als dann er aussteigen wollte, wird der Teppich eingerollt, die Musikkapelle packt ein und dergleichen. Und er steht da und nicht einmal jemand, das von der Missionsgesellschaft da war, der ihn abgeholt hat, der weinte in seinem Herzen und steht da mit seinen zwei Koffer und sagt, lieber Gott, guck mal, dieser Geschäftsmann, der kriegt sogar Lakaien, der muss nicht immer seinen Koffer tragen. Und der wurde mit Musik empfangen und droht der Teppich ausgerollt und ich, dein Diener, ich diene dir treu auf dem Missionsfeld. Und was passiert für mich? Was passiert mit mir? Und dann sagt eine innere Stimme zu ihm, Kind, du bist noch nicht zu Hause. Das ist kein Feierabend. Du bist erst unterwegs. Jetzt fängt die Arbeit erst an. Und er weint in seinem Herzen und sagte, Herr, ich mach weiter. Und Gott hat ihn gebraucht dann anders. Nicht mehr auf dem Missionsfeld. Manche müssen vielleicht vom Missionsfeld zurückgerufen werden, damit Gott sie zu Hause irgendwo, ja, im Heim, in der Klinik gebraucht. Also, mach weiter. Ich möchte hier einfach dich zur Realität rufen. Also Christen sind Realisten. Geh einfach vorwärts. Kapituliere nicht. Gib dich nicht auf. Suche nicht Ruhe und Bequemlichkeit. Suche nicht Flucht, dass du einfach fliehst. Flucht ist kein Ausweg. Ich sage nicht, schmeiß alles hin, alles für die Katze, alles umsonst. Nein, genau das, was du nicht möchtest, das ist die Schule Gottes für dein persönliches Leben. Das, was dich nicht schmeckt, die Medizin, das bittere Zeug, das ist genau die Arznei, die deine Seele und deinen Geist heilen. Flucht ist nur für Dumme und Minderwertige was, die am Schluss als Versager dastehen. Der Mann Gottes, die Frau Gottes, sie halten durch. Paulus sagt, wir sind nicht von denen, die da weichen, die nachgeben, die zurückgehen. Wir sind nicht von denen. Der Gerechte flieht nicht, steht in der Heiligen Schrift. An denen heißt es in der Bibel, die ausweichen, wird Gott kein Gefallen haben. Gott hat nichts für Flüchtlinge übrig. Ich meine geistliche Flüchtlinge. Gott hat für diese Menschen nichts übrig. Die bekommen von Gott keine Belohnung. Verstehst du? Weißt du, Gott will, dass wir wieder zurückgehen und anfangen, bei den Trümmern das Ding, unser Land, unsere Stadt, unser Geschäft, unsere Familie, was es auch immer ist, aufbauen und sagen, wir machen weiter. Was jetzt Aleppo, weil da habe ich die Bilder gesehen von Aleppo, ich war erstaunt. Weißt du, bei uns sind da so viele Syrer hergelaufen, die suchen Wunderland und denken, das ist Paradies. Und jetzt kommen die, die geflohen sind, die dort ausgehalten, diesen ganzen Bombenhagel und Kriegsmaschinerie ausgehalten, die kommen zurück. Wir fangen wieder ganz neu. Ein Geschäftsmann hat ein Interview gegeben, da stand mal mein Geschäft. Weißt du, ich bin am Leben und ich kann immer wieder mich aufraffen und ich fange jetzt hier mit meinem Obsthandel hier. Verstehst du? Nicht aufgeben, weitermachen, auch wenn er Trümmer vor sich hat. Wir sind nicht von denen, die da weichen. Und meine Seele wird keinen Gefallen haben an so einem Flüchtling, sagt der Herr. Keinen Gefallen. Weißt du, für die Flüchtlinge wird es keine Willkommenskultur geben. Kommt her, ihr gesegnetes Herr. Nein, die Treuen, die ausgehalten haben, zu denen wird der Herr sagen, kommt her, ihr Gesegneten. Die meisten Flüchtlinge sind nur Wirtschaftsflüchtlinge in aller Liebe. Weißt du, du kannst überall leben. Du kannst überall von vorne anfangen. Und die glauben, bei uns wäre das Paradies. Die sind hier umsonst. Lohn, Segen und so weiter. Einkommen gibt es nach einer harten Arbeit. Und bleibe im Lande und nähre dich redlich. Was es auch immer heißt. Denk drüber nach. Ferien, Urlaub, Ruhe und so weiter gibt es erst nach getaner Arbeit. Wenn es Feierabend ist. Und ich sage euch eines, hier auf diesem Planeten Erde gibt es keinen Feierabend. Gibt es keine Ruhe. Gibt es keinen Urlaub. Das ist nur Bequemlichkeit. Wer nichts tut, der wird auch für nichts belohnt. Bei dem passiert auch nichts. Bei dem wird sich auch niemand aufregen. Oder wer nichts tut, der wird in Ruhe gelassen. Wer nichts tut, weißt du, der hängt in der Luft, der nichts tut. Bei dem ist keine Farbe, Langeweile, passiert nichts. Da passiert nichts. Wir sind auf der Golanhöhen in Israel, in der Nähe von Damaskus. Und da kommen wir hin, da steht ein UNO-Soldat aus Österreich und dann fragten wir, ja, ist hier alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung? Weißt du, in den 6 Monaten, seitdem ich hier bin, ist kein Schuss gefallen. Wir fahren nur ein paar hundert Meter weiter, da brennen Autos, da wird geschossen und gekämpft, verstehst? Aber er steht an dem, bei uns ist kein Schuss gefallen. Gewiss, bei dir wird vielleicht auch kein Schuss fallen. Weil du vielleicht ein UNO-Soldat bist, in aller Liebe. Wie heißt es in der Bibel? Weißt du, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Das ist, was Gott als unser Schicksal vorherbestimmt. Für jeden, für Mann und Frau. Die Frau soll mit Schmerzen Kinder gebären. Und dem Menschen hat er gesagt, Dornen und Disteln werden auf deinem Feld wachsen. Und du musst Dornen und Disteln, Adam, bekämpfen. Und aus Dornen und Disteln vielleicht was machen. So, wer nichts tut, der bleibt in der Zwangsherrschaft. Der steckt im Hamsterrad und jagt und sagt, ich renne fleißig den ganzen Tag und doch kommt er nirgendwo hin. Wenn du tust, und wer da arbeitet, soll zusehen, dass er Recht arbeitet und Recht diese Dinge gebrauchen. Also wer nichts unternimmt, der bleibt unter dem Gesetz und nicht unter der Gnade. Wer nichts unternimmt, der Mensch muss also etwas unternehmen und Unternehmer geht ein Risiko ein. Dem Menschen ist ein hartes Leben befohlen. Schmerzen, Not, ja, Bedrückung, Anstrengung, Vergänglichkeit, das sind unsere Vorherbestimmungen, was uns vorherbestimmt ist. Nicht glauben und es wird alles perfekt. Christen sind Realisten. Weißt du, gläubige Menschen haben gebetet, diesen Psalm, Psalm 126 und vorher Psalm 125, als Pilgerpsalm auf dem Weg nach Jerusalem und so weiter. Das irdische Leben ist wie ein Gefängnis. Und da musst du gucken, dass du hier rauskommst. Wie ein Fluch. Und da gibt es nicht viel zu lachen. Ein Multimilliardär wurde einmal gefragt an seinem Geburtstag, so 75. glaube ich war es. Dann sagte er, Sie müssen ja glücklich sein. Sie haben ja alles, was Sie brauchen. Sie haben genug Geld, Sie können sich alles leisten. Sie müssen nur mit dem Finger winken und es wird schon sofort getan. Sie müssen also glücklich sein. Dann sagt er, Sie werden es nicht glauben. Ich habe nicht immer vielleicht 7 Tage, glückliche Tage gehabt, wo ich wirklich glücklich war in meinem ganzen Leben. Angefangen von meiner Kindheit bis jetzt. Nicht einmal 7 Tage, wo ich wirklich glücklich war. Und selbst diese glücklichen Tage waren keine glücklichen Tage für mich. Ich habe zwar Spaß gehabt. Das irdische Leben ist also nicht zum Lachen. Es ist Kampf und Arbeit. Auch wenn du ein Milliardär bist. Das Leben muss bewältigt werden. Gläubige sind auf der Pilgerschaft, die sind noch nicht angekommen, da wo sie hin möchten, zum Berge Gottes. Psalm 125, so ein Pilgerpsalm. Wie heißt das? Weißt du, wir lieben diese Worte Gottes. Hoffe auf den Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Von wegen. Verstehst du? Hoffe auf den Herrn und die auf den Herrn hoffen, sie werden nicht fallen. Sie werden nicht aufgeben, sie werden nicht scheitern, sie werden nicht untergehen, sie werden nicht verzweifeln. Sondern da heißt weiter, die auf den Herrn hoffen, sie werden ewig bleiben wie der Berg Zion. Ewig bleiben wie der Berg Zion. Die auf den Herrn hoffen, die werden nicht scheitern. Aber die müssen hoffen, weitermachen, weiter hoffen. Auch wenn sie mal scheitern, sie werden nicht scheitern. Auch wenn du mal stolperst. Und überleg einmal, wenn du Kinder gehabt hast und zugeguckt hast, wie Kinder laufen werden, die kleinen Kinder, die probieren und die fallen immer wieder um. Sogar Erwachsene stolpern oder werden geschubst, so wie hier in Neukölln in der Hermannstraße, dass man die Treppe runtergeschoben wird und runtergestoßen wird. Es passieren grässliche Dinge. Selbst wenn du nichts tust, ganz unschuldig bist. Wenn du selber nicht fällst, dann stoßen dich andere noch runter. Und wenn du schon fällst, dann geben sie noch eins drauf. Scheitern gehört zum Leben. Fallen gehört zum Leben. Da, wo gehobelt wird, da fallen Späne ab. Da gibt es Verlust. Da, wo gearbeitet wird, da werden Fehler gemacht. Da wird auch manchmal Ausschuss produziert. Da, wo gearbeitet wird, da gibt es auch mal Leerlauf. Das passiert nicht so wie dieser UNO-Soldat. Da ist kein Schuss gefallen die letzten 6 Monate. Aber dann fallen Schüsse auf der anderen Seite, wo gekämpft wird. Die auf den Herrn hoffen, leben nicht umsonst. Könnte ich diesen Psalm jetzt weiterdichten. Sie leben nicht vergeblich. Selbst wenn sie so vieles falsch machen in ihrem Leben. Und ich möchte euch sagen, Kinder Gottes, wir sollen mutig und kühn sein, weiterzumachen, auch wenn wir Fehler machen und falsch machen und manchmal falsch liegen. Solange ich auf dem Fahrrad sitze und mich strample, kann ich jederzeit meine Richtung ändern. Sobald ich aber aufhöre zu trampeln und aufhöre zu fahren, gebe ich entweder nach links oder nach rechts. In ein Extrem oder in das andere Extrem. So, halte fest. Selbst wenn du scheiterst, versuche, das nächste Mal richtig zu machen. Sag, wir stehen auf und wir werden nicht müde. Korrigier was den Fehler oder heb den Stein aus dem Weg. Die Hoffnung zu Gott hält uns. Die Hoffnung zu Gott hält uns. Wir wissen, es ist nicht vergeblich. Unsere Arbeit in dem Herrn ist nicht vergeblich. Alles, was du tust im Glauben für den Herrn, in der Liebe zu Gott, ist nicht vergeblich. Auch wenn alles zusammenbricht. Die Hoffnung auf Gott hält unser Leben. Auch wenn deine Gesundheit ruiniert wird, wenn die Partnerschaft auseinanderbricht, wenn deine Existenz zusammenbricht, wenn du scheiterst. Wie heißt es im Psalm 126 weiter? Selbst wenn Berge einstürzen, überleg einmal, was da passieren muss, Vulkanausbrüche, Erdbeben, selbst wenn Berge einstürzen und so weiter, die Gnade und die Liebe Gottes wird nicht von uns weichen. Das ist mein Trost. Und in diesem Leben sieht es katastrophal aus. Ich will dir die Wahrheit sagen. Vielleicht passt es nicht, vielleicht schmeckt es dir nicht. Sieg und Niederlage gehören zum christlichen Leben dazu, dass du Siege hast, aber auch Niederlagen einstecken musst. Dass du Gewinn und Verlust hast, dass du Freude und Leid hast, das gehört dazu. Arbeit und Lohn gehören dazu. Das sind die beiden Seiten einer Medaille. Wir möchten immer die schöne, goldene Seite der Medaille haben, aber die andere Seite der Medaille ist Kampf. Wer nichts tut, der kann auch nicht scheitern. Du würdest sagen, also, weißt du, mir, ich habe keine Probleme. Dann hast du ein Problem. Nämlich, du hast keinen Zahltag. Du bekommst nichts. Du stehst vor dem Leeren. Wir singen ein Lied. In einem Lied mal, muss ich gehen mit leeren Händen, muss ich so vor Jesus stehen? Muss ich gehen mit leeren Händen? Und so viele Menschen gehen mit leeren Händen zu Gott. Was hast du gemacht? Ja, ich habe nichts gemacht. Denk an diesen einen Knecht. Der hat auch ein Talent bekommen, auch eine Gabe von Gott bekommen und da diese Gabe schön eingepackt, schön aufbewahrt. Herr, ich habe auf diese Sache aufgepasst, dass ja nichts verloren geht, dass keine Ratte, kein Ross rankommt und sonst was. Und was ist passiert? Der Herr sagt da, du Schalk, du Lump, hättest du mein Geld zur Bank getragen, hättest wenigstens Zinsen gebracht. Du hast nicht gewuchert. Gott will, dass wir wuchern mit dem, was wir haben, was wir können, was wir sind. Dass wir zu einem Talent noch ein anderes Talent gewinnen. Oder zwei, glaube ich, oder gleich drei. So, wir müssen aktiv werden und den Erfolg anpeilen, was unternehmen. Wer nichts tut, der steht einfach mal nackt und bloß und jammerlich und elend vor dem lebendigen Gott, steht in der Offenbarung. Kaufe Salbe, kaufe Augen, Öl und was weiß ich, damit du sehen möchtest und damit du nicht nackt vor mir stehst. Wir müssen etwas tun, sonst scheitern wir als vor dem lebendigen Gott. Und wenn du mit Gott lebst, solltest du hier auf dieser Welt Scheitern einplanen. Denn wenn du hier scheiterst, wirst du drüben nicht scheitern. Wenn du hier kämpfst und hier ja, dein Bestes gibst, dann wirst du drüben auch deinen Lohn bekommen. Denn Gott sagt, treuer Knecht. Du warst über wenigen getreu, aber du hast dich eingesetzt, du hast dich ja, alles eingeplant, du hast bis Risikos eingegangen, Unwetter hast du mit einkalkuliert. Was noch wichtiger ist, ist nicht nur, dass wir Talente und Gaben haben, sondern dass wir das Ziel konsequent verfolgen, dass wir auf dem Weg zum Ziel sind. Wer kein Ziel hat, der weiß nicht, was er nachjagen soll, wem er folgen muss. Wir sollten Ziele haben und das hilft uns. Wenn ich ein Ziel habe, ich weiß, ich werde Jesus sehen und das wird alles sich dann ja, in nichts auflösen. Es lohnt sich dann, haben wir in einem Chorus gesungen, es lohnt sich dann, wenn ich sehe Jesus, verstehst? Dann lohnt sich das Leiden, dann lohnt sich der Kampf, dann lohnt sich der Einsatz, dann lohnt sich das Opfer, dann lohnt sich die Schmach und Schande. Es lohnt sich alles, wenn ich sehe Jesus, wenn du vor Jesus mal stehst. In Hebräer 11, Vers 24, da wird von Moses erzählt. Durch den Glauben wollte Moses, als er groß geworden war, nicht mehr der Sohn der Tochter Pharao heißen. Er wollte kein Prinz von Ägypten sein. Er wollte kein Adliger sein. Er wollte kein König sein. Er hat alles gehabt. Die Welt lag ihm zu Füßen. Er wollte nicht mehr der Sohn der Tochter Pharao heißen, sondern wollte lieber mit dem Volke Gottes zusammen misshandelt werden. Dankeschön. Er wollte ja mehr als nur diesen flüchtigen Genuss der Sünde zu haben. Er hielt die Schmach Christi für einen größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah die Belohnung. Du musst wissen, was du verdienst. Weißt du, du würdest keine Arbeit machen, also ich auf jeden Fall nicht, vielleicht gibt es manche andere. Ich möchte zuerst, und überall, wenn ich irgendwo gearbeitet habe, ich immer eine Frage gestellt, was verdiene ich? Was kriege ich für einen Stundenlohn? Kriege ich wenigstens Mindestlohn, verstehst du? Was verdiene ich? Was springt mir dabei raus? Was springt mir dabei raus? Vielleicht im Irdischen jetzt sehe ich nicht viel, aber nachher. Mose sah die Belohnung und nicht das Scheitern, das er jetzt erlebt hat, dass er da 40 Jahre in der Wüste Schafe hüten muss. Er sah die Belohnung und nicht die Schwierigkeiten, nicht die Auswegslosigkeit. Wie geht es jetzt weiter? Was passiert als nächstes? Mose sah die Belohnung und nicht die Fehler, die er gemacht hatte. Er hat 2 Menschen umgebracht. Aber was macht's? Er geht weiter. Mose sah die Belohnung und nicht die Schmach, den Spott, den Ärger, den Stress, die Plagen. Er sah weiter, er sah die Belohnung. Er sah auf die Belohnung. Und du solltest wissen, was kriege ich als Kind Gottes, wenn ich mal im Himmel ankomme? Was bekomme ich? Bekomme ich die Belohnung, die mir zusteht, die Gott mir versprochen hat? Und wir kriegen den Preis, den wir mit Gott abgemacht haben. Wir haben in der Bibel eine Geschichte, das ist auch wieder nicht sozial. Die Bibel ist nicht sozial und nicht menschengerecht, so dass die heutige Gesellschaft sagen, ich bin einverstanden. Der eine hat angefangen, morgens zu arbeiten. Der andere hat angefangen, mittags zu arbeiten. Der andere hat angefangen, nachmittags, nach der Kaffeezeit. Und der vierte hat kurz vor dem Feierabend angefangen zu arbeiten. Und sie sind alle gleich belohnt worden. Sie haben alle gleich belohnt, denn sie haben den Lohn so abgemacht. Weißt du? Und der eine, der hat viel gearbeitet, ja, der kriegt auch den gleichen Lohn wie der andere, weil er abgemacht hat. Und wir haben eine Abmachung. Was kriege ich, Herr, wenn ich bei dir bin? Lass uns drüber nachdenken. Nach der Arbeit kommt der Zahltag. Wenn Moses in Ägypten geblieben wäre, ich kann nicht sagen, was er dort bekommen hätte. Er wäre eine schöne Marionette gewesen. Weißt du, immer nur nach der Pfeife der Massen getanzt, nach den Bedürfnissen des Volkes, den Wünschen des Volkes. Er wäre, wie alle Politiker sind, so, verstehst du, nur Marionetten. Abgesetzt und wieder eingesetzt. Der wäre nur eine Marionette geblieben. Hätte vielleicht eine schöne Pyramide bekommen, wäre als Mumie eingepackt worden. Würde dann vielleicht hier bei uns irgendwo im Museum ausgestellt später, wie irgendeiner dieser alten Pharaonen. Aber mehr hätte er nicht bekommen. Weißt du, Moses sah die Belohnung, als er alt wurde, groß wurde, erwachsen wurde, hatte gemerkt, das ist nicht alles. Hier kann ich mein Ideal nicht verwirklichen. Weißt du, und jetzt ist Moses nach Jahrhunderten immer noch lebendig. Ich denke nur, auf dem Berg der Verklärung steht Jesus, Elia und Moses und unten sitzen da die Jünger, verstehst du, und die unterhalten sich. Moses lebt. Moses ist zu einem großen Mann geworden. Ohne Moses, was wäre die Welt? Die Welt hätte keine 10 Gebote gehabt, das Gesetz nicht gehabt, die Bibel nicht gehabt. Moses hat der Welt so viel gegeben. Wenn er in Ägypten geblieben wäre, wäre er nur ein guter Pharao geworden, mehr nicht. Aber hier, er lebt, er ist mit Gott. Moses gab der Welt so viel und sein Leben hat Spuren zurückgelassen und er ist von Gott beerdigt worden. Und weißt du, wenn du von Gott beerdigt wirst, dann lebst du. Dann lebst du ganz anders. Er lebt noch weiter. Wenn dir Gott und seinem Wort folgen, der inneren Stimme folgen, dem Herzen gehorchen und tun das, was der Himmel uns sagt, dann haben wir ein bleibendes Leben. Dann sind wir keine Marionetten. Dann sind wir keine Hampelmänner, wie die Politiker. Weißt du, gewählt und abgewählt, eingesetzt und wieder abgesetzt oder umgebracht. Und die wollen nicht mehr. Weißt du, wer ein ewiges, bleibendes Leben hat, der will nichts mehr von dieser Welt. Der weiß, ich hab eine andere Wohnung. Mein Leben hat anderen Sinn. Und den Lohn gibt es erst nach der Arbeit. Diese Belohnung. Und Moses sah auf diese Belohnung. Wenn wir unser Tagwerk vollendet und vollbracht haben, unsere Pflichten erfüllt haben, dann heißt es, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Und das ist etwas Privilegiertes. Wenn wir von uns behaupten, Oder wenn wir uns behaupten und bewähren und das Ziel erreichen, dann werden wir gekrönt. Nicht der Schlappschwanz, der hinten irgendwo hängt oder noch schnell versperrt und eine Zigarette raucht oder ein Glas Bier trinkt. Nein, der kämpft, der alles dran setzt, der läuft. Und Paulus sagt, wenn ihr schon für einen irdischen Preis alles dran setzt, wie viel mehr für den himmlischen Preis und die himmlische Krönung. Wenn wir das Ziel erreicht haben, dann können wir uns ausruhen. Und Paulus schreibt in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 7, ich habe den Kampf gekämpft. Ich habe Glauben gehalten. Ich bin gelaufen. Ich habe das gemacht. Und er sagt, ich habe an dem Bekenntnis festgehalten, an dem Zeugnis, was Gott mir gegeben hat. Ich habe festgehalten, ich bin dran geblieben, ich habe vertieft die ganze Geschichte. Ich bin der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam gewesen. Ich habe den Auftrag erfüllt. Ich bin meiner Berufung treu geblieben. Ich war das, was ich sein sollte, ein auserwähltes Werkzeug Gottes. Ich habe all das getan, was ich tun sollte. Und ich habe Prioritäten in meinem Leben gesetzt. Weißt du, und dann kommt Gott noch dazu. Wenn du das getan hast, dann sagt Paulus hier weiter, und hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, aber nicht nur mir allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Gott belohnt die Treue. Die Treue beim Ausharren. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Gott belohnt die Geduld, die wir haben. Und mancher Christ, wir brauchen manchmal Geduld, Eselsgeduld. Wir müssen durchhalten bis zum Schluss. Und wer bleibt bis zum Schluss, der überwindet, der wird belohnt. Der Lohn ist uns verheißen. Wie heißt es im Psalm 126? Die mit Tränen sehen, die in Notzeiten sehen, die in schwierigen Zeiten sehen, die ja, in Krisenzeiten sehen, die werden mit Freuden ernten. Wer nichts sät, wird auch nichts ernten. Aber sehen ist Opfer. Verstehst du, du musst die besten Körner in die Erde stecken. Wir würden am liebsten die besten Körner aufessen. Das ist für uns in Notzeiten. Nein, verzichten, weitergeben. Gott wird die Gefangenschaft Zions wenden, heißt es dann in diesem Psalm. Und das ist die andere Seite der Medaille. Da werden die dann nach Hause kommen, die erlösen, sie werden sein wie Träumende. Verstehst du? Du musst nicht hier träumen. Also ich träume hier nicht. Ich bin kein Fantast und Spinner. Verstehst du jetzt? Ach, das ist so wunderbar. Der Herr macht alles gut und ist herrlich. Nein. Ich arbeite und deshalb wird es gut. Ich setze mich ein. Deshalb wird es gut. Die andere Seite der Medaille ist, dass wir dann träumen, wenn wir zu Hause sind. Dann wird der rote Teppich ausgerollt. Dann steht die Musik. Da stehen Engel mit Fanfaren und Posaunen. Mach dir mal Gedanken. Der Mond zum Beispiel. Wir sehen, wenn der Vollmond ist, aber wir sehen nur die wir sehen nur die Vorderseite des Mondes. Wir sehen nicht Mondes. Wir sehen nicht die Rückseite des Mondes. Die Rückseite des Mondes ist der Furcht, lauter Krater, lauter Einschläge von Meteoriten, Kometen und so weiter. Der Mond hat so viel abgefangen aus dem Kosmos und abgefangen für die Erde. Wir sehen die Rückseite des Mondes nicht. Gott sei Dank, dass wir nicht sehen. Und wir sehen auch nicht die Rückseite der Medaille von unserem Leben. Wie viele Schläge haben wir abbekommen? Wie viele Kometeneinschläge aus der unsichtbaren Welt? Wie viel Satan schlägt mich mit Fäusten, sagt der Paulus. Das war, ich habe den Lauf vollendet und gelaufen. Lauter Krater. Zerfurcht. David Livingston hat einmal gesagt, meine Wunden, wo ich mit wilden Tieren gekämpft habe, meine Narben, das ist meine Medaille, das ist meine Auszeichnung, meine Wunden, meine Verletzungen. Weißt du, aber hier beten die Christen, oh lieber Gott, heile meine Verwundung, meine Verletzung. Verstehst du? Nein, du wirst geheilt, wenn du beim Herrn eines Tages bist und dann wirst du die Wunden zeigen und du wirst präsentieren und sagen, guck mal, das ist es, was ich gekämpft, was ich erlebt habe, was ich durchgemacht habe, wie Gott mir geholfen hat, wie Gott mir beigestanden ist. Wenn wir einmal am Ziel sind, werden wir nicht mehr an das denken, was hier war, was hier gewesen ist, diese ganzen Einschläge, Krater. Wenn wir nicht mehr daran denken, weißt du, das wird eine Zeit sein, wenn wir am Ziel sind. Weißt du, dann werden wir unsere Erfahrung, unsere Biografie schreiben. Wir werden nicht mehr denken an unseren Mangel, was wir hier gehabt haben. Manche Christen haben Probleme mit Psalm 23, da heißt es, und mir wird nichts mangeln. Wenn ich mich anschaue und dich anschaue und die Menschen anschaue, tut da fehlt es vorn und hinten, links und rechts, oben und unten. Mir wird nichts mangeln. Und wenn ich fragen würde, was fehlt dir, was brauchst du, dann würde ich sagen, ich brauche mehr Gesundheit oder ich brauche mehr Freude, mehr Frieden oder habe da und dort Schwierigkeiten. Weißt du, wenn wir weiter mit Gott gehen, mit Gott wandeln, wir werden nicht mehr dran denken nachher, wenn wir dort am Ziel sind, zu Hause sind, an unsere Schwächen, an unsere Opfer, die wir gebracht haben. Da werden wir vielleicht sagen, oh lieber Gott, hätte ich bloß mehr geopfert, mehr getan, mehr gegeben, mehr mich eingesetzt. Wenn wir am Ziel sind, wir werden nicht mehr dran denken, an unseren Schweiß und Plagen und Schmerzen, unsere Ablehnung, unsere Schmach. Und Moses achtete nicht das, was jetzt passiert, dass er als Flüchtling dort in Midian irgendwo ist und Schafe hütet. Er dachte nicht mehr an seine Beleidigungen, an diese Dornen und Disteln, die auf seinem Weg dort wuchsen. Und er dachte auch nicht mehr an die Beleidigung, die er sogar vom Volk Gottes bekommen hat. Weißt du, von der Welt beleidigt zu werden, das ist, naja, okay, die wissen nichts Besseres, aber von deinen eigenen Geschwistern, Brüdern und Schwestern beleidigt, gekränkt, da versetzt zu werden, abgelehnt zu werden, das ist was Furchtbares. Und das alles musst du verschmerzen. Das ist eine andere Kategorie der Schmerzen, der Leiden. Und Moses achtete nicht die Schmach und so weiter. Offenbarung 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Offenbarung 21, Vers 4. Es ist vergangen. Der Zahltag kommt nach der Arbeit, nach dem Kampf. Johannes 16, Vers 22. Auch ihr habt nun Traurigkeit, Geschwister, Aposteln, Jünger, Gemeinde Jesu. Auch ihr habt nun Traurigkeit. Aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch mehr nehmen. Hier wird mir die Freude oft versalzen und versauert. Verstehst du? Hier erlebe ich so viel Negatives. Aber wenn wir einmal am Ziel sind, bei Jesus sind, dann wird uns niemand mehr diese Freude nehmen können. Die wird für immer sein. Hier, weißt du, du denkst, jetzt ist Glück der schönste Tag. Wir singen nur seliger Tag, oh seliger Tag, oh seliger Tag. Aber so viele selige Tage gibt es nicht. In aller Liebe, wir singen es, wir sind glücklich. Aber oh seliger Tag, ist, denk an die Zukunft, was einmal sein wird, wenn wir bei Jesus sind. Da werden wir vor lauter Seligkeit gar nicht mehr schlucken können. Begeistert sein. Deshalb glückselig ist der, glückselig. So beginnen die Seligpreisungen in der Bergpredigt. Und weißt du, glückselig sind die, die Leid tragen. Glückselig sind die, ja, durstig sind. Glückselig sind die, die Armen im Geist. Verstehst du? Die sich arm vorkommen, die sagen, ich schaff's nicht. Ich kann's nicht. Ich hab's nicht. Glückselig, die das begreifen. 2. Korinther 7, Vers 10. Denn die Traurigkeit nach dem Willen Gottes, hör zu, die Traurigkeit nach dem Willen Gottes, es gibt Traurigkeit, die du selber dir verursachst, oder die Traurigkeit dieser Welt, aber die Traurigkeit nach Gottes Willen, 2. Korinther 7, Vers 10, das ist der Kummer und der Schmerz, den Gott erlaubt, den Gott zulässt, den du nicht verhindern kannst, den du nicht wegbeten kannst, den der liebe Gott dir nicht wegnimmt. Diese Traurigkeit, dieser Schmerz nach dem Willen Gottes, weißt du, was soll's? Das wirkt zur Seligkeit eine Umkehr und niemand bereut es, aber die Traurigkeit der Welt wirkt den Tod. Da grämst du und die Traurigkeit der Welt, das sind die Sorgen des Alltags. Was essen wir, was ziehen wir an, was ziehen wir an, wo wohnen wir, wie geht's weiter mit uns? Das wirkt den Tod und dann versuchst du die Welt zu verändern und das schaffst nicht. Aber die göttliche Traurigkeit, dass du sagst, oh Herr, ich nehme, du hast gegeben, du hast genommen, dein Name sei gepriesen, Halleluja, und ich gehe weiter. Die weltliche Traurigkeit ist die materielle Traurigkeit, die äußerliche Traurigkeit, die irdische Sorge, der irdische Kummer, wie die Heiden es haben, die denken heidnisch und ungöttlich und so weiter. Aber der Kind Gottes nimmt alles aus der Hand Gottes und er weiß, es wird besser werden. Auch wenn ich nur die Brosamen von des reichen Tisch esse, auch wenn die Hunden meine Wunden lecken, ich weiß, ich werde eines Tages bei Gott sein und ich werde eines Tages entschädigt werden. Als wir hier rüberkamen, als Aussiedler, haben wir Lastenausgleich bekommen. Verstehst du, die Lasten, was für Lasten das auch immer gewesen sein mögen. Verstehst du, die Lastenausgleich, da wurden die Lasten ausgeglichen, was man dort aufgegeben hat, was man verzichtet hat, was man dort gelassen hat, Lastenausgleich. Und wir Christen kriegen Auch wenn wir nach Hause kommen, Lastenausgleich. Die Lasten, die du hier getragen hast und die noch nicht abgeschüttelt hast und gesagt, Gott, du hast mir dies und jenes Problem aufgelegt, die und jene Krankheit aufgelegt, die und jene Sorge aufgelegt, die und jene Arbeit aufgelegt. Ich habe sie getragen bis zum Schluss, bis ich zusammengebrochen bin. Und dann kriegst du bei Gott Lastenausgleich. Glaub mir das. Und ich verspreche dir nicht irgendwas, sondern ich spreche von der Bibel und die Bibel belegt es. Und ich werde auch in ein paar Minuten auch belegen und zeigen, wie Gott uns entschädigt, wie Gott seine Kinder entschädigt hat in der Geschichte. Wer materialistisch denkt, irdisch denkt, menschlich denkt, negativ denkt, der programmiert sich selbst falsch. Der programmiert sich selbst falsch. Wissenschaftler haben festgestellt, Menschen, die negativ denken, in ihrem Gehirn, die ganzen Zellen entwickeln sich negativ, werden negativ programmiert, die werden dicker und dicker und dicker, verstehst du? Und ja, diese Nervenzellen vergrößern sich, weil du immer negativ denkst. Du denkst negativ, du ziehst das Negative an. Wer negativ denkt, der zieht das Unangenehme, erzeugt Negatives in seinem Leben, wird programmiert. Das Gehirn trainiert sich genauso wie ein Organ. So wie deine Beine, wie alles andere, dein Gehör, dein Auge, Licht und vieles andere, so wie die Organe trainieren und sich verbessern oder verschlechtern, wenn du nicht trainierst. So trainiert das Gehirn sich auf das Negative, auf die Krankheit, sucht schon, was für Krankheit geht jetzt rum und liest sämtliche Krankheitsberichte. So, das Gehirn trainiert sich auf Probleme und Schwierigkeiten. Wer ständig nörgelt und jammert und so weiter, der erlebt die Schwierigkeiten, die kommen von selbst, wie gerufen. Unsere Reaktionen programmieren uns, ihr Lieben. Das ist unser Lohn. Wir müssen noch gar nicht groß auf den Himmel schauen. Wir programmieren uns. Unsere Reaktionen verändern die Struktur unseres Gehirns. Und hier fängt das Leben an. Pass auf, was du denkst. Pass auf, was du denkst. Wie du auf Probleme reagierst. Wie du auf Krankheit reagierst. Pass auf. Wie du auf Bedürfnisse reagierst. Wie du auf Begegnungen und Beziehungen reagierst. Positiv oder negativ, weil das liegt in deiner Hand, Leben und Tod. Wie reagierst du und antwortest du? Welche Position beziehst du? Das ist so wichtig in unserem natürlichen Leben. Wie du den Dingen entgegentrittst, so werden auch deine Erwartungen programmiert und dann du siehst diese Dinge, da betonst du, siehst sogar den Splitter in deinem Auge, in des Bruders Auge, wo auch immer. Dann siehst du deine Enttäuschungen und du reagierst, oh, warum muss mich der liebe Gott strafen? Warum ist es so ungerecht? Warum geschieht guten Menschen so viel Übles und Böses, Negatives? Warum? Ja, weil du gesegnet bist und Gott dich segnen will. Weißt du, in den Nöten, in den Kämpfen will Gott dich stärken. Durch das alles wirst du stark. Weißt du, du sagst, nein, ich lass mich nicht niederdrücken. Ich lass nicht. Weißt du, die können mir alles möglich zumuten und so weiter. Aber wir werden überwinden. Wir shall overcome. Verstehst? Das ist nämlich die Motivation. Wie reagierst du auf deine Enttäuschungen? Auf Frust? Wenn du unbefriedigt bist, wenn es nicht so gelaufen ist, wie du es gewünscht hast, wenn du unglücklich bist, wenn du dein Ideal nicht erfüllen konntest oder erreichen konntest, wenn du entmutigt wirst, wie reagierst du? Weißt du, was die Bibel uns lehrt? Knallhart. Geh aus der Stadt und schüttel den Staub ab und dann geh in die nächste Ortschaft, im nächsten Dorf, ins nächste Haus. Die schmeißen dich da raus und gehen durch den Zaun wieder auf die andere Seite wieder rein in die Wohnung. Wie reagierst du auf deine Geschwister, auf deine Familie? Ach, weißt du, die mögen mich absolut nicht. Dein Gehirn verändert sich und verändert dich und deine Wahrnehmung und dein Denken. Und mit dem Denken veränderst du dich. Du wirst entweder belastet oder entlastet. Das hängt immer vom Denken. Natürlich nicht von heute auf morgen. Es braucht schon seine Weile, mindestens 21 Tage, bis du eine neue Gewohnheit entwickelt hast. Aber die Inhalte unserer Gedanken bestimmen unser Leben, meine Lieben. Die Inhalte unserer Gedanken. Und das Gehirn ist auch ein Organ, wie jedes andere Organ, wie Herz und Lunge und Leber und Niere und Galle, wie die Gelenke. Es verändert sich durch Aktivitäten und stellt sich darauf ein. Denken ist genauso eine Funktion, eine Arbeit, wie Kniebeugen und was weiß ich, sonstige leibliche Übungen. Das steuert, und gerade das Gehirn steuert den ganzen Organismus, und das sollte programmiert werden von uns selbst. So wie das Essen über den Magen den Körper bestimmt und programmiert, so sollte uns das, was wir hören, was wir sehen, was wir erleben, was wir verarbeiten, diese Denkprozesse auslösen. Weißt du, dass die negativen Dinge gar nicht so durchgehen, so ein Sieb in unserem Gehirn ist, dass wir es gar nicht zulassen. Je nachdem, mit was und mit wem unsere Gedanken verbunden sind, entweder werden die verstärkt oder sie werden geschwächt. Positive Gedanken verstärken in uns das Positive, die guten Gedanken. Und die Bibel sagt klipp und klar, dem, was wohl lautet, dem denket nach. Denkt nicht immer das Negative, sieh nicht schwarz, sieh das positiv. Mit Gott werden wir über die Mauer springen. Halleluja. Und dann geht's weiter. Denke, am Ende gibt es die Belohnung. Und jeder, der läuft, der verzichtet auf so viele Sachen. Paulus beschreibt dieses Bild als Läufer in der Arena irgendwo. Er verzichtet auf so vieles, denn er weiß, ich muss Nummer eins sein. Ich muss der Beste sein. Ich muss es schaffen. Am Ende steht immer eine Belohnung irgendwo in Aussicht oder Bestrafung. Belohnung oder Bestrafung. Und das alles steckt in uns drin. Wenn ich das tue, dann bekomme ich das und jenes. Wenn ich das aber nicht tue, das bekomme ich nicht. So, du kannst das Innere aktivieren, das Innere mobilisieren. Es liegt alles an dir, an deiner Einstellung, an deinem Denken, an deinem Verhalten. Wenn du oft negativ denkst, wird deine Zukunft voll Angst besetzt sein. Pass auf, es gibt Krieg. Pass auf, es gibt Inflation. Pass auf. Und das, was der Gottlose befürchtet, so steht es im Hiob, und sagt der Hiob selbst, das, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Was ich befürchtet habe. Weißt du, wenn du negativ denkst, erlebst du Ängste, ziehst dir Ängste an, siehst die Ängste, oh, da hinten sitzt schon ein Dämon. Verstehst du? Und dann lauerst du schon, bis der aus dem Busch vorkommt. Wenn du negativ denkst, weißt du, dann intensivierst du die Ängste, vermehrst sie, vergrößerst sie, multiplizierst und wirst am Schluss von der Angst besetzt. Dann traust du nicht mal aus dem Haus mehr, wenn es so weitergeht. Angst ist ein Dämon, Brüder und Schwestern. Angst ist ein Dämon und hat etwas mit unserem Gehirn zu tun. Und sitzt in unserem Gehirn. Es verfestigt sich, du kannst nicht mehr anders. Da muss ein Wunder mit dir passieren, dass du umdenkst und umkehren. Buße tun heißt nichts anderes als Kehrtwendung, als Umkehr. Und das Gleiche gilt für Freude und Frieden, für das Positive, für Sieg und für Erfolg. Denk um und sag, Herr, erlöse mich von diesem Bösen, vom negativen Denken. Du bist nur das, was sich in deinem Gehirn verfestigt. Entschuldigung, aber so ist es. Du kannst denken, was du willst. Darum höre Gottes Wort. Höre, was der liebe Gott zu dir sagt, persönlich zu dir, wie er dich anspricht. Und er sagt, mein Kind, ich will dir helfen, ich will dir zur Seite stehen, ich will dich durchbringen, ich will dich auf Adlersflügel tragen. Und dann erlebst du, wie Gott dich trägt und führt und leitet. Gott hört dein Gebet, hör auf ihn zu. Weißt du, auch wenn dir alles genommen, geraubt wird, alles zerstört wird, lass nicht zu, dass das Negative, der negative Geist, die Ängste dich blockieren. Was sagt Jesus? Fürchte dich nicht. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Fürchte dich nicht. Du musst also angstfrei werden. Der Heilige Geist gibt dir so einen Filter, wenn du es willst. Der Heilige Geist ist ein Helfer, ein Tröster, damit du die Realität richtig siehst, richtig einschätzt, dich richtig benimmst, die Dinge richtig beurteilst. Der Heilige Geist gibt dir die richtige Einstellung zu der Sache. Und deshalb, es lohnt sich umzudenken, nicht nur erst für den Himmel, sondern auch jetzt schon zu Lebzeiten. Der Heilige Geist filtert und siebt, sortiert alles aus, damit wir unterscheiden können und prüfen können, ist das gut, ist das nicht gut, das, was ich sehe. Und dann gibt es Endergebnisse. Wir werden belohnt. Und wir halten durch. Verstehst du, wir halten durch. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Wir lassen uns nicht erschüttern. Wir lassen uns nicht erschrecken. Und dann kommt der Zahltag, wenn wir bei Jesus sind. Dann werden wir dieses Denken, alles, was hier war, diese ganze Mühe und Arbeit lassen und dann werden wir das Zeugnis bekommen. Du bist in wenigem treu gewesen, aber du hast durchgehalten. Du hast durchgehalten. Und was Gott sucht, ist nur Menschen, die durchhalten, die stehen, die für ihn da sind. Und das Gehirn kann dich trainieren, mehr auf Gott zu hören. Das Gehirn, dein Denken kann dich trainieren, dass du mehr dem Guten nachdenkst, dass du mehr hinter dem Guten her bist, dass du mehr auf das Positive reagierst und sagst, Herr, ich suche dich, ich suche das Gute, ich suche den Segen, ich suche die Herrlichkeit, ich suche deine Gegenwart. Weißt du, nimm, selbst wenn schwere Dinge in deinem Leben passieren, lass das, nimm das alles aus der Hand Gottes und sag, der Herr hat es gegeben. Du selbst bestimmst, wie du tickst. Du selbst bestimmst, in welche Richtung du gehst. Dein Gehirn, wie dein Gehirn funktioniert, du selbst bestimmst, wer dich kontrolliert. Niemand kann dich beherrschen, es sei denn, du erlaubst, dass dich jemand und was beherrscht. In Matthäus 24, Vers 40, da heißt es, zwei können einen und denselben Weg gehen und der eine wird angenommen und der andere nicht. Zwei werden auf eine Mühle malen, der eine wird angenommen und der andere nicht. Zwei werden in einem Bett liegen, der eine wird angenommen und der andere nicht. Was ist da falsch? Beide sind gleich. Beide tun das Gleiche. Der eine überlebt, der andere geht unter, bei dem einen klappt es, der andere scheitert. Der eine, ja, der bleibt liegen und merkt gar nicht, dass der andere verschwunden ist. Verstehst? Zwei werden das Gleiche tun. Zwei werden die gleiche Arbeit tun und der eine kriegt eine Belohnung und der andere nicht. Ich denke nur, zwei hingen am Kreuz, der eine links und der andere rechts vom Heiland. Und der andere kam ins Paradies und der andere, was weiß ich, wo der hingekommen ist. Zwei werden auf dem gleichen Weg gehen und der andere wird das Ziel erreichen und dann einer nicht. Und hier ist ein Gesetz. Deine innere Einstellung bestimmt die Endergebnisse. Deine innere Einstellung. Es ist deine Auffassung vom Leben, deine Denkweise, das, was du als Ziel bestimmst und sagst, Herr, ich will, Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir. Erst nach der Arbeit, nach dem Leben, gibt es den Zahltag. Erst nach der Arbeit. Und erwarte nicht, dass du jetzt was bekommst. Es ist schön, wenn du diese Gnade bekommst und jetzt entschädigt wirst und jetzt ein bisschen Spaß hast und jetzt ein bisschen glücklich bist, ein bisschen lachst. Aber das Eigentliche, das Richtige kommt erst, wenn du daheim bist. Zu Hause. Erst da wird aller Kummer mit einem Mal verschwunden sein und dich Freude und Friede erfüllen, wenn du zu Hause bist. Erst da wirst du merken, was all deine Befürchtungen waren. Sie waren vollkommen unberechtigt. Das war nur Fantasie, das war nur Einbildung. Diese Ängste, die ich gehabt habe, ein Atomkrieg hätte kommen können. Sag mir, wie viele haben einen Atomkrieg erlebt? Vielleicht in Nagasaki und Hiroshima. Aber du hast noch nicht erlebt. Und du hast wahrscheinlich noch nie eine Atombombe gesehen live. Vielleicht ab und zu mal so eine Rakete, aber wusst nicht, was da drin ist. Weißt du, plötzlich merkst du doch, das war alles nur Trugbild, alles nur überreizte Einbildungskraft. Und so überwältigend wird deine Freude sein, dass du sagst, oh Herr, ich vergesse alles, was da hinten ist. Ich sehe das Ziel, das hat sich gelohnt, die Kämpfe waren wert. Ich bin verzückt. Nach dem Kampf, nach der Wüstenwanderung, nach der Gefangenschaft kommt die Heimkehr und die Befreiung. Und da wirst du die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Nicht, wie sie jetzt sind. Weißt du, das alles so verquickt, vernetzt. Du weißt gar nicht, von woher das kommt und wohin das geht und wohin das führt. Und dort, erst wenn du zu Hause bist, wird der Traum Wirklichkeit und wahr. Und dann wirst du merken, wie Gott dein Geschick geändert hat. Und danach wirst du es erfahren, heißt es in der Heiligen Schrift, was das alles bedeutet, was das alles gewesen ist, warum das alles so war, wie es gewesen ist. Dann wirst du sehen, wo du gefangen warst und was die Gefangenschaft bewirkte und bedeutete und warum das und dies passiert. Das ist ein Kaiser, chinesischer Kaiser, der wollte einige Geheimnisse des Lebens finden und dann und sie gesagt, ja, dort lebt ein Einsiedler, der hat die Erkenntnis, der könnte dir vielleicht sagen, was die Weisheit ist, der wahre Sinn des Lebens ist und wie Gott einen führt und leitet und so weiter. Und er kommt, dann stellt er seine Soldaten in Hinterhalt und geht dann allein in die Hütte des Einsiedlers. Und der Einsiedler war gerade beim Gartenarbeit und er hat umgeschoren. Dann den Kaiser gar nicht beachtet, den Kaiser gar nicht so wichtig genommen. Dann sagt, hier, das Spatengrab mit, ich bin ein alter Mann, du hast noch viel Grab. Und dann hat er umgegraben und gearbeitet. Dann ist er müde gewesen. Dann sagt er, jetzt gehen wir mal was essen. Dann geht er ins Raum hin und sagt, nein, ich kann dir heute nicht sagen, was du fragen willst. Morgen werde ich sagen, bleib heute Nacht hier. Und der Kaiser gehorcht und bleibt heute Nacht hier und dergleichen. Und so geht die Geschichte weiter. Ich mache das ganz schnell und kurz. Und ein Tag vergangen und eigentlich jemand wusste, dass er hier geht und sein Widersacher wollte ihn totschlagen, umbringen. Und seine Soldaten waren im Hinterhalt. Und seine Soldaten haben gemerkt, dass der Widersacher, sein Widersacher, den umbringen will, rennt zu dem Einsiedler. Und was passiert? Der Einsiedler bewirtet den, der Einsiedler gibt ihm das und sagt, du, hilf dem, wasch ihm die Füße und behandle den gut. Und so war der Kaiser, wo er sich verkleidet hatte, der hat ihn gut behandelt und so weiter. Und da war alles andere als lieb, dieser Mann. Der wollte ja den Kaiser umbringen, aber er sieht, er war ja verwundet, der Kaiser zieht das Hemd aus und verbindet ihn und behandelt ihn sehr gut. Dann sagt er, sind Sie nicht der Kaiser? Dann sagt er, ja doch, aber Sie haben mich so gut behandelt und ich bin Ihr Widersacher, ich wollte Sie umbringen. Und Sie geben mir Ihr Hemd, Ihr sauberes Hemd und wickeln und beschützen mich. Wissen Sie, können wir nicht Freunde werden? Und du siehst, wozu Gott manchmal Schicksalsschläge, Fügungen und Führungen zulässt, damit wir unsere Feinde zu Freunden machen. Und wir werden hernach erfahren, warum und weshalb das alles so war, wie Gott unser Geschick gewendet hat und wie unser Schicksal verändert hat. Und du wirst sehen, durch was du hindurch musstest und warum das alles passiert. Dass du vielleicht verletzt wurdest und dich dein Feind, dein Widersacher, den du gar nicht mochtest, dich so liebevoll behandelt hat. Und du wirst Freunde, und deshalb ist es ein großes Geschenk, wenn aus Feinden Freunde werden. Du wirst erstaunt sein, wie Gott dich hindurchgetragen hat. Am Schluss, am Ziel nachher. Wenn du von oben runter guckst und sagst, oh Halleluja, du hast wohlgetan. Und erst vom Ziel her verstehst du das Leben. Erst vom Ziel her. Erst dann merkst du, durch wie viele Nöte hat dich der Herr durchgetragen. Durch wie viel Niedergeschlagenheit. Durch wie viele Rückfälle, durch wie viele Zweifel, durch wie viele Katastrophen, durch wie viele Krankheiten, durch wie viel Leid der Herr dich durchgetragen hat. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Bedauere nicht die, die heute Schwierigkeiten haben. Weißt du, bedauere nicht die Menschen und sag, ja, du tust mir so herzlich leid. Nein, vergiss es. Diese Menschen sind gesegnet im Augenblick. Die werden von Gott geführt, sind betrübt, sie haben jetzt Kummer und Traurigkeit, aber diese Traurigkeit göttlicher Art wirkt Seligkeit. Pass auf, was dann kommt. Schwere Wege sind Gottes Wege. Die haben ja große Nöte. Wenn sie durchhalten, sie werden mit Freuden ernten. Und Gott will nur eines sehen. Kann der durchhalten? Hat er Durchhaltevermögen? Die Tränensaat wird zu Freudensaat und Freudenernte. Und du wirst merken, es ist nicht umsonst gewesen, nicht vergeblich, dieser ganze Kampf, der ganze Einsatz. Das, was du aus Liebe getan hast, hast du für Gott getan. Was du im Glauben gegeben, gesät hast, hast du für Gott getan. Was du in Demut und von Herzen getan hast, hast du für den Herrn getan. Und das ist dieses Göttliche, das wird den Segen. Verzweifle nicht, wenn dein Leben voller Probleme ist. Verzweifle nicht, wenn dein Leben voller Elend, Krankheit, Stürme und was weiß ich ist. Lies hier Kapitel 7, Vers 1 bis 5. Ich streife nur ganz kurz. Weißt du, er schreibt, hat der Mensch nicht Kriegsdienst auf Erden genug? Sind seine Tage nicht wie die Tage eines Söldners? Ein Knecht sehnt sich nach dem Schatten und der Söldner verlangt nach seinem Lohn. Mir aber wurden Monate voll Enttäuschung beschert und Nächte voller Qual zugezählt. Mir, was er hier alles durchgemacht hat, ein halbes Jahr, Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe. Und wenn ich mich niederlege, so spreche ich, wann werde ich aufstehen? Und der Abend, wenn er kommt und so weiter, wälze ich mich von einer Seite nach der anderen und ich sehne mich, bis der Morgen dämmert, bis der Hahn kräht. Kennst du sowas? Mein Leib ist bekleidet mit Würmern und einer Kruste von Erde. Meine Haut zieht sich zusammen und eitert. Das war der Hiob. Das macht er durch. Hiob sagt, dass die Dinge hier auf dieser Erde einen nicht in Ruhe lassen, keine Ruhe geben. Dass wir erst im Himmel diese Ruhe finden. Erst bei Gott. Ich möchte, dass wir hier mal von diesem materialistischen Wegschauen und aufschauen. Wir haben gesungen, zum Himmel schaue ich empor. Schau zum Himmel empor, dort ist dein Zuhause, dort ist deine Heimat. Dort bist du willkommen. Hier bist du auf dieser Welt nicht willkommen. Niemand erwartet auf dich. Erwartet dich. Die Erde, die Welt, das Leben ist ein Kriegsschauplatz. Und denk nicht, wenn du in Israel wärst, in Jerusalem. Ich sag dir, in Jerusalem, da ist so viel Unfrieden. Da sind die Araber, die Juden, da, ach, die ganzen Religionen. Da ist ja Unfriede pur. Auch wenn sie sagen, Friede, Friede, Friede. Da ist kein Friede. Gerade Bethlehem, verstehst du? Da, wo der Heiland geboren ist, war kein Platz für den Herrn Jesus. Diese ganzen seligen Orte, die ganzen christlichen Orte, die religiösen Orte, das sind nicht die friedvollen Orte. Ja, und dann kommen die Israeliten in Kanaan an, durch den Jordan, okay, das ist eine Pfütze. Da kommen sie an und weißt du, was sie in Kanaan haben? Krieg, Krieg, Krieg und nochmals Krieg. Josua muss die führen von Schlacht zu Schlacht. Wir müssen realistisch werden, liebe Christen, wirklichkeitsnah. Das Leben hier auf diesem Planeten ist ein Ort voller Probleme und Elend. Kampf, Kampf, Kampf. 5 Könige musste er zuerst mal besiegen und dann jagt er weiter, bis sie dahin kommen und sie haben bis heute in Kanaan keinen Frieden. Nach 4000 Jahren. Ein Arbeiter findet seinen Frieden, wenn es Feierabend ist. Und das ist noch nicht. Es ist noch kein Feierabend. Auch wenn du im Feierabendheim bist, verstehst du, und im Altenheim bist, weißt du, da geht der Kampf noch weiter. Im Altenheim, du denkst jetzt, hast du Ruhe? Nein, da geht der Kampf weiter mit Schmerzen, mit Bedienung, mit Behandlung, mit, ach, was weiß ich, da muss noch mehr Schande. Verstehst du, da wirst du ausgezogen, von fremden Leuten geduscht und gebadet. Da machst du noch mehr Schmach und Schande. Und Blöße, gibt es mehr Blöße? Solange du noch auf dem Acker bist, bist du noch nicht zu Hause. Ein Sklave findet seinen Frieden, wenn er die Pflichten erfüllt hat und in sein Bett fällt und sagt, danke Herr, morgen wieder um 5 Uhr muss ich aufstehen. Verstehst du? Dann ruht er sich, schläft wieder und dann geht es wieder von vorne. Er ist nicht fertig, so beschreibt Hiob die Situation. Er vergleicht, unsere Tage hier auf dieser Erde sind wie die Tage eines angestellten Arbeiters. Wir haben nur Stress. Wir haben nur Trübsal, wir haben nur Arbeit, wir haben nur Probleme. Und das gilt für die Christen genauso wie für Nicht-Christen. Eine Frau, hat der Herr gesagt, wird mit Schmerzen Kinder gebären. Verstehst du? Der Herr Jesus, oder der liebe Gott, hätte sich auch was Leichteres ausdenken können. Dass man ein Ei legt und ausbrütet. Aber nein, mit Schmerzen wird sie Kinder gebären. Und dabei wird sie selig werden. Gerade wenn sie die Schmerzen durchhält und dann nicht nur die Gebärschmerzen und die Wehen, nein, so ein Lumpi großzuziehen, so ein Mädchen großzuziehen, so einen Jungen großzuziehen. 9 Monate pflegt die Mutter das Kind ab unterm Herzen und dann ein Leben lang auf dem Herzen. Trägt das Kind, verstehst du? Und dann, was macht mein Junge? Und ein Schwert wird durch deine Seele gehen, Mutter Maria. Das gilt für uns Christen genauso. Wir müssen hier unser Tagwerk vollbringen. Unser Lohn bekommen wir erst, wenn wir unsere Arbeit getan haben, oder gut oder schlecht, ist egal, die Arbeit, die wir von Gott vorgesetzt bekommen. Verstehst? Stell dir mal vor, du musst die Jauche ausfahren. Stell dir mal vor, du musst irgendwas Stinkendes machen, was dich überhaupt stinkt und sagt, Herr, muss ich das tun? Doch. Denn wir haben in der Bibel, da heißt es, die einen Gefäße sind zu Ehre, die anderen Gefäße sind zu Unehre. Und die Gefäße, die zu Unehre sind, die werden nötiger gebraucht als die Gefäße zu Ehre. So eine Vase, die braucht man nur ab und zu mal. Aber Nachttopf, da brauchst du jede Nacht. Früher zumindest, als es noch kein Spülklosett gab. Unser Lohn bekommen wir, wenn wir unseren Auftrag erfüllt haben, den Befehl ausgeführt, die Sache erledigt. Dann bekommen wir unsere Belohnung. Vorher gibt es keinen Lohn. Ja, ich weiß, früher gab es noch, da konnte man Abschlag holen oder Vorschuss. Kennst du sowas? ich weiß es nicht, ob es sowas heute noch gibt, verstehst du, aber das gab es früher, dass man zum Chef ging, du, ich brauche jetzt einen Vorschuss. Aber den Vorschuss konntest du nur geben, das, was du schon vorgearbeitet hast, darauf bekamst du Vorschuss. Während wir hier noch arbeiten, da gibt es noch so viel zu tun, noch so viel zu erledigen und man muss sich noch so sich rumschlagen, von wegen Feierabend. Wir sind noch nicht im Schlaraffenland, ihre Lieben. Die meisten Christen denken, wenn ich Christ werde, ich bin im Schlaraffenland. Oh, ich muss nur so machen und dann, Sesam, öffne dich. Passiert, nein, da passiert gar nichts. Im Gegenteil, da betest und du hast eine ganze Menge unerhörter Gebete. Und viele Gebete werden erhört, wo du schon gar nicht mehr da bist. Du weißt es gar nicht. Du wirst verblüfft sein, wo deine Gebete gelandet sind. Nicht im Mülleimer, nicht im Container. Nein, deine Gebete sind registriert. Gott bewahrt die Gebete der Heiligen. Und er wird auf seine Zeit, zu seiner Art, auf seine Weise erhören. Anders, als du denkst, als ich denke. Der Lohn kommt hinterher. Aber zuerst wirst du Probleme haben. Und hinterher dann erst die Ruhe. Aber wir halten immer Ausschau nach Ruhe. 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tag sollst du erst ruhen. Aber wir haben nicht einmal das. Wir sind hier auf dem Arbeitsplatz. In diesem Leben dreht sich alles um Widerwärtigkeiten, Prüfungen und Probleme. Das ist die Realität, in der du und in der ich stecke. In der Prüfung, durch die Hiob hindurchging, war sein Körper buchstäblich von Würmer und Schroff bedeckt. Das war seine Situation. Muss vorstellen, Würmer, was das alles ist. Seine Haut vereitelte wirklich. Er durchlebte satanische Angriffe. Aber Gott blieb treu zu ihm. Taste seine Seele nicht an. Diese harten Schläge, die konnte er nicht erklären. Verstehst du, vielleicht geht es dir genauso wie diesem guten Mann. Du kannst nicht erklären, mein Gott, warum muss ich das alles durchmachen? Was habe ich verbrochen? Habe ich meine Arbeit nicht richtig gemacht? Habe ich meinem Gott nicht richtig gedient? Und jetzt, ich sage dir noch etwas. Je treuer du deinem Gott dienst, desto schlimmer wird es. Verstehst du? Ich weiß, du kannst nicht Amen und Halleluja sagen, aber so ist es. Das ist die Wirklichkeit, das ist die Realität. Desto schwieriger wird es, desto böser wird der Teufel, desto schlechter geht es ihm, verstehst du? Und deshalb wütender wird er, deshalb brutaler greift er dich an. Wenn du nichts tust, hast du deinen Frieden. Aber du bekommst auch nicht den Lohn. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten, verstehst du? Alle Propheten sind noch in Jerusalem gestorben. Alle großen Propheten. Hiob erfährt, mein Körper hat Plagen, innerlich und äußerlich. Sag doch deinem Gott ab, die ganze Nacht liege ich da, wälze mich, die ganze Nacht warte ich auf den Morgen. Wie lange soll das alles noch dauern? Diese Dunkelheit hier auf dieser Erde, hat er gesagt. Wie lange soll das alles noch so sein? Und wann werde ich aufstehen? Wann werde ich genug haben? Wann werde ich Ruhe haben? Dann hier Kapitel 7, Vers 6. Meine Tage gleiten schneller als ein Weberschiffchen. So zick, 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 zick. Im Schwindenden hoffnungslos dahin, wie ein Weberschiffchen. Er sieht, wie sein Körper zerfällt, wie er abbaut, wie sein Leben sich ständig zum Negativen verändert. Haus brennt ab, Tiere werden geklaut, Autos kaputt und so vieles andere mehr. Wie die Zeit dahinfliegt, wie die Tage vergehen. Wie lange ist es her, Hiob? Wie lange ist es her, lieber Christ, dass du ein Kind warst, im Sandkasten gespielt hast, schöne Zeit gehabt hast? Kannst du dich noch daran erinnern? Und du wirst langsam älter. Du erkennst jeden Tag mehr, dass es keine Hoffnung für dein Fleisch mehr gibt. Verstehst du, dass der Mensch sterblich ist? Du merkst mehr und mehr, dass das Körperliche abbaut. Und du weißt, dass es schlimmer wird und schließlich in den Tod enden wird. Das merkst du. Körperlich, wenn du körperlich dein Leben betrachtest, materiell dein Körper betrachtest, da gibt es keine Hoffnung, selbst wenn du Christ bist. Weißt du, wir gehen den Weg des Todes, bedenke, dass du sterblich bist. Und wer hier irgendwie dir Hoffnung macht, ein Heilungsprediger oder Befreier oder und so weiter, das ist ein Gaukler, ein Betrüger. Pass auf, du wirst noch jung, du wirst noch tanzen, du wirst noch lebendig, verstehst du, du bist schon 80. Und du merkst plötzlich, die Uhr geht weiter, konstant, kontinuierlich geht sie weiter. Sei ein Realist. wenn der Körper verbraucht ist, ist er verbraucht. Dann nützt die ganze Ölung nicht mehr und Schmiere. Das Körperliche muss enden und das Wirkliche muss kommen in aller Liebe. Es ist wie bei der Raupe. Verstehst du, die Raupe, die steckt in so einem Kokon. Oh mein Gott, was ist mit mir los? Warum passiert so wenig? Wie komme ich hier raus? Und dann kommt der Augenblick, wo plötzlich irgendwas passiert. Es gibt keine Hoffnung innerhalb des Kokons. Es muss ein Ende haben, dieser Zustand. Und dann brichst du raus. Dann kommt die Geburt, die Wiedergeburt. Diese große Wiedergeburt. Die Bibel spricht von der normalen Wiedergeburt, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde. Und dann gibt es die große Wiedergeburt, was es auch alles ist. Ich habe nicht die Zeit, darüber zu sprechen. Wenn der Körper verfällt, beginnt die Sinnlosigkeit. Da gehst du am Stock, am Rollator, sitzt im Rollstuhl. Sei froh, dass es sowas noch gibt. Deine Augen, die Ohren, die Füße, die Hände, das Herz machen nicht mehr mit. Das ist die Realität. Aber die, die auf Gott hoffen, die verlassen sich auf Gott. Das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Wir sehnen uns gerne nach einem Fluchtweg. Oh, wenn der Billy kommt. Oh, wenn der Evangelist kommt. Oh, wenn der Prediger kommt. Der kommt vielleicht. Verstehst du? Aber das nützt dir gar nichts. Der kann 10-mal kommen. Wir sehnen uns nach Erlösung von all den Handicaps, von all den Behinderungen, von all den Beeinträchtigungen und Beschwernissen und Belastungen, was uns so bedrückt. Und dadurch drehen wir uns im Kreis und sagen, ich suche. Weißt du, was wir in diesen Dingen, in diesen Situationen suchen sollten? Den Herrn. Herr, ich suche. Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir. Dadurch bekommen wir einfach eine Sehnsucht nach Hause. Weißt du, wenn alles hier glatt geht, dann haben wir keine Sehnsucht. Ach, warum? Warum soll ich nach dem Himmel Ausschau halten? Warum soll ich zum Himmel emporgucken? Warum soll ich was von Gott erwarten? Ich habe doch hier alles, was ich brauche. Die Leiden des Lebens befähigen uns, dass wir uns von der Welt besser loslösen. Weißt du, solange du 25 bist oder noch Jugendlicher bist und Teenager bist, oh, weißt du, da findest du das Leben voller Freude. Alles ist ja, Spaß. Und das, was die Leute sagen, was du gerade jetzt hörst, vielleicht auch sagst du, das ist alles Quatsch. Das ist kein Quatsch. Das ist Realität. Du wirst nicht jünger, du wirst älter. Man denkt und glaubt, man sei reich und man braucht nichts. So als junger Teenager, ich habe ja alles, was ich brauche. Das wahre Leben kommt erst nach dem Leben. Lass uns drüber nachdenken. Es ist eigentlich eine Gnade, wenn man erkennt, hier muss alles enden, es geht alles zu Ende, es wird einfach ein Punkt gemacht. Hier, alles was mein Fleisch ist, das ist sterblich und das muss überkleidet werden, verwandelt werden, verändert werden. Ich muss entrückt werden, bevor ich entrückt werde. Dieses Leben im Fleisch muss ein Ende haben. Es ist nicht endlos und ich bin Gott dankbar, dass es nicht endlos ist. Weißt du, wenn man das mal liest, der war 960 Jahre alt, der Adam wurde 930 Jahre alt. Verstehst du, heute reicht das schon, wenn jemand 100 Jahre alt ist, was der alles schon durchlebt hat und wie er abgewirtschaftet hat. Verstehst du, da muss er von links und rechts unterstützt werden, Essen muss zerkaut werden und dem im Mund gefüttert werden. Und der war 900 Jahre. Das ist keine große Gnade, 900 Jahre alt zu werden. Weißt du, es ist froh, so wie beim Henoch, und der Herr nahm ihn weg, der war gerade 360 Tage alt. Oder 360 Jahre alt. Gott ist nicht hier an das, was hier ist und an diese Dinge interessiert. Er will dich haben, er will dich verändern. Er will dich auch nicht nur unbedingt einfach irgendwie nur segnen und sagen, ja, guck mal, hab das Leben, komm und opfere mir deinen Isaak. Gott wollte den Abraham haben und nicht den Isaak. Gott wollte den Abraham haben, deshalb opfer deinen Isaak. Und nachdem er den Isaak geopfert hat und bereit war, den Isaak zu opfern, hat Gott ihm so geschenkt, verstehst du, den Segen, dass er das alles noch erleben durfte mit dem Isaak. Aber zuerst einmal muss er das loslassen. So, er hat was Besseres für uns vorbereitet. Schau nicht zurück, so wie Lots Frau, wir werden die nächsten Tage darüber sprechen. Es gibt einen Wendepunkt, wo dir alles erstattet wird, wo du am Ziel bist und wo du lachen wirst, wo du wie ein Träumender wirst und sagst, Halleluja, da kannst du nachher so wackeln und wedeln und staunen und jubeln und jauchzen. Fang an, das Leben von der anderen Seite zu betrachten, die andere Seite der Medaille. alles ist nichts, alles ist Müll, alles ist Belast, alles ist Abfall, alles ist Verlust. Es mag noch so schön sein. Was ist Gold, was ist Silber? Wir nehmen nichts mit, nichts bleibt. Auch das Gute bleibt nicht. Verstehst du, auch das Gute bleibt nicht. Alles, was du bist und gewesen bist, weißt du, du kannst deine Titel haben, deine Diplomas haben, deine, ja, was du alles erreicht hast. Und das ist nicht alles, was dich befriedigt und glücklich macht. Egal, wie du perfekt gewesen bist, wie gesetzlich du warst, wie gerecht du warst, all das ist nur Haschen nach Wind. Haschen nach Wind, steht in der Bibel. Egal, wie liebevoll du warst, wie nett, wie human, wie hilfsbereit, wie gnädig und barmherzig du warst, oder wie großzügig, alles ist unwichtig, wenn dann in der Ewigkeit wirst. Die Frage ist, was ist aus mir geworden? Und aus dir persönlich, nur aus dir persönlich. Gott ist nur an dem interessiert, was aus uns geworden ist. Egal wie weit du den anderen voraus warst und reif und ja, was weiß ich. Manchmal, wir tun die Leute leid, die so viel Energie aufgewendet haben, etwas zu erreichen. Und dann, ja, und der andere, der hat nur ein bisschen was getan und kommt auch an dem Punkt hin. Der hat kurz vor Feierabend angefangen zu arbeiten. Und er kriegt auch den gleichen Lohn. Die Erlösung, die Errettung. Fast alles, was wir auf dieser Welt haben, ist Verlust. Paulus sagte, ich achte für Kot, für Nix, für Dreck, für Mist, auf dass ich Jesus gewinne. Du siehst, um was es geht. Bei Gott zählt nur, was du in Jesus bist. Was du in Jesus bist. Und das ist dieser Zahltag. Und wie viel du von Jesus in dir hast. Weißt du, das in Jesus sein, das ist, was Gott entlohnt. Das, was du, wie du Jesus durchgetragen, ausgetragen, durchgerettet hast, durch dieses Elend, das ist, was dich entschädigt. Nur dafür bekommst du eine Abfindung. Wie viel von Jesus hast du rübergebracht in den Himmel? Gott geht es nicht darum, wie glücklich du dieses irdische Leben gelebt hast, und er ist auch nicht interessiert, dich glücklich zu machen, aber du wirst glücklich sein, du warst über wenigen treu, du hast zu diesem Schatz, das ich dir gegeben habe, hast noch zwei andere gewonnen, du hast dich vermehrt, du hast Jesus groß gemacht in dir. Er will vor allen Dingen, dass du in der Ewigkeit glücklich wirst, nicht hier. Weißt du, was nützt es, wenn du hier lachst und in der Ewigkeit weinst? Es ist wichtig, dass du hier weinst und dort lachst. Und dort dich freust und dort jubelst. Dort ist dein wahres Glück. Dort sind deine Besitztümer. Dort wirst du für ewig die Dinge behalten, was Gott dir gegeben hat. Dort wirst du nichts mehr vermissen. Und deshalb, je mehr du Jesus durchgetragen hast, alles, was du hier bist, ist nur vorübergehend. Nur auf dem Weg der Pilgerschaft, bis du zum Ziel kommst. Und es dauert nicht mehr lang. Glaub mir das. Es sind nur noch ein paar Meilen und wir sind am Ziel. Wir haben das erreicht. Die Welt hat am längsten bestanden. Der Lohn kommt nach der Arbeit, nach dem Kampf, nach diesem Leben. Und Gott wird dich gut entschädigen. Das kann ich dir versprechen. Gut entschädigen. Er sah die Belohnung, dieser Moses. Er sah auf die Belohnung. Und er wird jeden Schaden gut machen. Jede Ungerechtigkeit gut machen, die du hier erlitten hast. Er wird dich gerecht machen. Hör mal gut zu. Das gute Leben, das gerechte Leben, das richtige Leben, das wahre Leben ist nach diesem Leben. Und er wird alles gut machen. Er wird dich entschädigen für dein Unrecht, für dein Leid, für dein Herzeleid, für dein gebrochenes Herz. Das lässt du sowieso hier. Die Nerven, die Schwierigkeiten. Er wird dich entschädigen für jedes Unrecht, für jedes Elend, das du erduldet hast, ertragen hast, um Jesu Willen. Und das alles aus der Hand Gottes genommen hast, das alles ist hier vorübergehend. Praise Gott. Der Zahltag kommt, wenn das Leben vorbei ist. Klingt komisch, aber ich möchte dir Mut machen. Schau nicht auf den Glanz und Glitzer. Das ist alles nur Doublé. Alles nur vergoldet, verstehst du, oder versilbert. Aber das ist nicht das, was dein Herz befriedigt. Verchromt, verstehst du, sieht so gut aus, so glänzend. Vater, ich danke dir, dass du uns den Weg zeigst zu den wahren Schätzen, zu dem wahren Reichtum, zu den wahren Werten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns die Augen öffnest, wofür wir richtig leben sollen, dass die Leiden dieser Zeit nicht wert sind, der Herrlichkeit, was auf uns zukommt, Herr, du segnest dein Volk, deine Gemeinde, deine Kinder, die einfach sich für dich einsetzen und versuchen, Jesus in ihrem Leben, diese Gabe, die Gott gegeben hat, Jesus zu verwirklichen, Jesus groß zu machen in ihrem Leben, Jesus all die Winkel und Ecken ihres Lebens zu überlassen und gestalten zu lassen, formen zu lassen, prägen zu lassen. Herr, ich segne all die, die dich lieben. Halleluja, Halleluja. Es kommt der Tag, wo wir keine Tränen mehr haben werden, wo wir kein Leid mehr haben werden, wo es kein Geschrei mehr geben wird. Herr, dieser Tag X wird kommen und es lohnt sich dafür zu leben. Segne alle, die das Leben so annehmen und ja, dir Recht geben. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn soll gepriesen werden. Auch heute Abend und in diesem Gottesdienst, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Amen.